mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei meinem Podcast, hier bei Mit den Waffeln einer Frau. Und heute kann ich mein Glück wirklich kaum fassen, weil, lieber Clemens, wir sind beide noch ganz verliebt. Iris Berben war bei uns tatsächlich. Und die finde ich so doll. Und ich habe mich wieder ganz neu in die verknallt, weil die einfach wirklich so eine vor Inspiration sprühende Frau ist.
Großartig, man kann das Gespräch von der ersten bis zur letzten Sekunde nur genießen. Und falls jemand aus irgendeinem Grund nicht zu Ende hören kann, auf gar keinen Fall ausmachen, bevor nicht die Stelle kommt, an der du Iris Berben dazu bringst, Sätze zu sagen wie, hallo, ich bin vom TÜV, darf ich mal ihre Hupen testen?
Ja, das stimmt. Wir bringen auch die noch so seriösen, aufgestellten Schauspielerinnen in die Bredouille. Das gibt's aber tatsächlich auch wirklich nur hier.
Ja.
Ne? Also, wir haben ein super Gespräch tatsächlich mit ihr vor. Aber bevor wir da reinhören, und da können Sie sich wirklich drauf freuen, haben wir noch einen kleinen Sponsor.
Genau, das ist Wertfaktor. Die bieten Immobilienbesitzern ein Teilverkaufsmodell mit hoher Sofortzahlung und lebenslangem Nießbrauchrecht. Das heißt konkret, wenn ich in Sachen Altersvorsorge beispielsweise ein eigenes Haus habe oder eine Wohnung, dann ist das natürlich eine starke Sicherheit, aber eben auch Betongold. Also man hat ja kein Bargeld. Und Wertfaktor kauft einem die Hälfte seiner Immobilie ab. Man hat dann also Geld aus dem Verkauf und zugleich, das dürfte wohl für die meisten Leute am wichtigsten sein, erhält man ein notariell abgesichertes, lebenslanges, eben sogenanntes Nießbrauchrecht. Heißt, man kann da wohnen bleiben, in jedem Fall, in den eigenen vier Wänden, auch wenn man einen Teil davon an Wertfaktor verkauft hat. Dabei behält man auch das Hoheitsrecht über die eigene Immobilie, also man kann auch nach wie vor noch Veränderungen am eigenen Heim vornehmen, falls man noch renovieren oder umbauen will. Und dank einer Rückkaufoption kann man das eigene Haus sogar noch vererben, wenn man das möchte. Wertfaktor, interessantes Angebot für alle, die eine Immobilie haben und sich mit dem Thema Geld im Alter beschäftigen. Mehr Infos auf wertfaktor.de.
Ja, und jetzt viel Spaß mit meinem Gespräch mit Iris Berben hier bei den Waffeln einer Frau. Die Bänder laufen, es kann losgehen. Ich sitze aufrecht, denn
also ich sitze
sie hat es verdient, mein heutiger Gast, Iris Berben. I know that you're worth it. Sie hält gleich ein Shirt hoch, wo I'm worth it draufsteht.
Ich hab's verdient.
Du hast wirklich alles verdient. Und weißt du was? Ich freue mich ganz besonders, dass du hier bist. Und ich habe mir gerade eben gedacht, als ich mich so ein bisschen auf dich vorbereitet habe, du wirkst auf mich wie jemand, der genau da ist, wo er immer hin wollte, ohne zu wissen, dass er da eigentlich hin will. Hattest du zwischendurch auf dem Weg mal das Gefühl, scheiße, jetzt geht alles, jetzt geht's schief?
Es erschreckt mich ein bisschen, was du gerade sagst, weil das stimmt. Also ich bin sicher da, wo ich hin wollte, aber ich habe das nicht geplant. Also ich bin ja keiner, der eine Lebensplanung macht oder auch eine berufliche Planung
wo
macht.
Wo siehst du dich in 10 Jahren? Ich liebe diese Frage.
Ja, oder ich weiß noch nicht mal, was ich übermorgen mache.
Ich
will es auch gar nicht wissen. Ich will mich also auf eine Weise treiben lassen und reagieren und natürlich da schon auch die Zügel in die Hand nehmen, wo ich denke, ah, da möchte ich mehr davon oder das ist das, da will ich was, da will ich mich mit beschäftigen oder so. Aber dieses Annehmen von Leben und damit umgehen, das finde ich ist das Spannendste.
Ja, weil man muss doch immer gucken, wo geht die Tür denn auf? Also bist du jemand, der, weil ich zum Beispiel, ich gehe immer nur dahin, wo ich das Gefühl habe, hier geht go with the flow tatsächlich. Mhm. Also wo geht der Fluss so entlang? Ja, ich war niemand, der so Schröder-mäßig am Tor stand und gerüttelt hat und gesagt hat, ich will hier rein, obwohl die Tür verschlossen war. Würdest du rütteln?
Nee, ich bin auch kein Rüttler. Ich habe das so gemerkt, der wunderbare Matti Geschenek, mit dem ich ein paar Filme gemacht habe, als der mich dann beim ersten Film gefragt hat, ob ich diesen Film mit ihm gemeinsam machen wollte, ich war so fassungslos glücklich und dann habe ich ihm das gesagt, dass ich schon seit Jahren mir wünsche, mit ihm zu arbeiten. Und dann sagte er, ja, warum haben Sie mir das nicht gesagt?
Hätten Sie ja mal anrufen können.
Ja. Und er sagt, das ist komisch, das ist so gar nicht meine Art, weil ich denke, die anderen müssen auf mich aufmerksam werden. Mhm. Ich will nicht die Aufmerksamkeit ständig mit Finger hoch machen. Mhm. Die anderen sollen gucken und sagen, das ist da wäre es gut, da wäre es richtig. Aber wir leben natürlich in einer anderen Zeit, in der Zwischenzeit. Ne? Wir leben in einer Zeit, in der alle laut sind und alle sich ständig eigentlich in vollster Möglichkeit und
Versprechung. Ja, aber du bist Iris Berben, dass die anderen einfach laut sein. Gott sei Dank bist du jetzt schon Iris Berben. Ich meine, in der Zeit vor 30 Jahre nochmal zurück. Also ich denke mir oft so, oh Gott, ich bin so froh, dass ich den ganzen Scheiß nicht nochmal machen muss. Ja. Weil ich hätte so wahnsinnig Angst, dass ich mich an 4, 5 Kreuzungen anders entscheiden würde und dann würde ich am Ende nicht hier jetzt mit dir sitzen genau so und Waffeln essen, sondern ich würde...
Und einen an der Waffel haben vor allen Dingen.
Auch einen an der Waffel haben, ohne aber... ich mache das immer für mich. Also ich mache es für mich. Also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit die Fans so vor Augen oder
das
so.
Das habe ich eben gar nicht. Weil ich ja auch, das ist natürlich auch noch ein anderer Zugang dazu bei mir in dem Beruf. Ich denke immer, es muss erstmal etwas sein, was mich interessiert und was auch so eine Möglichkeit, eine Herausforderung ist manchmal bei einer Rolle, wo du sagst, weiß ich gar nicht, wie ich da hinkomme, wie ich das. Und wenn du aber schon ständig eigentlich deine Zuschauer im Kopf hast, ich glaube, dass dich das von der eigentlichen Arbeit
total
ablenkt.
Ja.
Und ich finde es ja auch spannender, etwas zu machen, was mit deiner Verantwortlichkeit, mit deiner Intelligenz, mit deinem Wissen und mit deiner Kraft entstanden ist. Und dann ist es vielleicht ein Erfolg, als, sagen wir mal, sich auszurechnen, was könnte ein Erfolg sein. Mhm. Aber klar, man muss, die Zeit jetzt ist schon auch nochmal anders. Dieses ganze Bewerten und was ist für wen und wer interessiert sich für was.
Ich habe gehört, dass man heute einen Mann nicht mehr auf normale Art und Weise kennenlernen kann, angeblich. Ich habe wirklich Leute in meinem Umfeld, die sagen, man kann sozusagen frei aus diesem, weil du gerade sagst, bewerten und so. Also das geht nur noch tatsächlich über Internet und Ding und dann auch bewerten und so. Ja. Und dann wird auch Bewertung eingefordert,
richtig,
damit wortwörtlich die Typen dann sagen, oder vielleicht auch die Frauen, kannst du mir bitte ein kurzes Feedback geben, damit ich das bei meinem nächsten Treffen dann einarbeiten kann und nicht nochmal die gleichen Fehler mache.
Aber ist das nicht ein langweiliges Leben, dass man nicht mehr peinlich und komisch und auch daneben sein kann oder so viel Herzklopfen hat, dass man den Satz überhaupt nur als Halbsatz noch rausbringt oder alles, das gehört doch da. Wir können uns doch in jeder anderen Weise oder wir müssen uns doch in jeder anderen Weise beruflich und auch wenn wir Kinder haben und wenn wir unser Leben als Berufstätige und Mutter und Ehefrau, was auch immer, gibt es ja so viele Regeln, die wir haben. Aber es muss doch noch ein paar Dinge geben, die einem einfach passieren, die wir nicht berechnen wollen, die wir nicht auch von vornherein irgendwie, das geht gut oder das geht nicht gut.
Wo alles abgecheckt wird.
Alles
meine wird Freundin gecheckt, berichtet oder? Mir, die sagt, dann lass uns doch heute Abend treffen auf ein Glas Wein. Dann sagt der Typ, du trinkst also Wein? Dann sagt sie, ja. Und dann ist sie schon kurz davor, sich zu entschuldigen. Und dann sagt sie, ja, ich trinke gerne Wein. Dann sagt er, hast du ein Problem mit Wein? Oder ist es in einem Bereich, wo du sagen würdest, ist es noch okay? Dann sagt sie, es ist absolut okay, ich trinke einfach gern ein Glas Wein. Ich bin absoluter Anti-Alkoholiker und ich esse auch kein Fleisch und ich achte sehr auf meine
Gesundheit. Aber toll, dann ist es schon eigentlich schon gelaufen.
Und dann
ist
alles schon so und dann sagt sie so, okay, ich melde mich und so. Also es ist wirklich...
Das ist so weit entfernt von mir.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es nicht noch anders geht.
Natürlich geht es anders. Flirtest du nicht mehr? Man flirtet doch sowieso auch noch weiter.
Ich flirte die ganze Zeit, aber ich muss ehrlich sagen, in Berlin muss ich manchmal ein bisschen schlucken, weil ich mir so denke, das kann nicht sein, dass der jetzt gar nicht hier rüber guckt. Ich saß letztens sehr lange im Grill Royal und da saß mir August Wittgenstein gegenüber. Ja. Dieser sehr tolle, wie ich glaube, demnächst
und sehr talentierte,
berühmte Schauspieler.
Und gut aussehende Schauspieler.
Und sehr gut aussehend.
Ja.
Und ich kam vom Fotoshooting und ich sah echt gut aus. Ich hatte was Schönes an, war so ein bisschen gestylt, aber auch nicht overdone. Und ich hatte sogar Turnschuhe an, also ich wirkte vielleicht
also hätte,
noch viel
du
jünger.
Hast vieles,
als ich.
Vieles
ja.
ab.
Ich war nicht tantig an dem Abend, weißt du? Ich neige ja dazu, auch ein bisschen ins Tantige.
Aber du hattest vieles abgedeckt.
Ich hatte vieles abgedeckt. Von oben Turnschuh, also weißt du, unten sportlich und oben Glamour. Ja. Und in der Mitte, wow. So.
Ja.
und ich saß 2 Stunden, der saß einen Tisch weiter genau in meinem Blickfeld und ich dachte mir, er muss sich eigentlich wirklich fast anstrengen, mich nicht anzugucken. Er hat mich nicht angeguckt. Und ich dachte mir, vielleicht sieht er mich nicht. Habe ich ein bisschen weiter nach links gesetzt. Und so, ich bin so die ganze Zeit auf der Bank so hin und her gerutscht, wie so ein Häschen.
Vielleicht hatte der nur Angst vor dir.
Ja, aber das, meinst du nicht, dass wir uns das auch einreden, dass dann jeder, der nicht guckt, ist entweder schwul oder hat Angst? Und alle anderen, also die 3 anderen, die wollen. Aber die sind...
Oh. Wo wir da nicht hingucken. Ja, ja, ich weiß, es ist, aber dieses Spiel ist doch gut, dass es da ist. Das Spiel ist doch, also das Spiel hat doch, der Flirt ist doch der Flirt, ja, mit dem Mann oder mit einer Frau, egal, und mit dem Leben. Und ich finde, das ist, das ist einfach ein Zustand, der, auf den will ich auch nicht verzichten.
Nein, du willst ja auch in Dinge oder Menschen
verliebt
oder
sein. Ich bin in Menschen verliebt auch verliebt, ja. Mit denen ich keine Affäre habe, aber ich liebe sie auch als Menschen einfach oder ich mag das, was jemand anderes Macht oder aber das ist, hat heute alles eine Bedeutung, die alles im Grunde verkleinert, als es zu vergrößern. Und ich bin für groß und für weit und für viel und für voll.
Aber wie kriegen wir den Dampf jetzt nochmal gedreht? Ja, ich weiß, aber alle Zeichen stehen auf tatsächlich nicht zu viel Bewegung, nichts falsch machen. Alles
siehst du, da habe ich dir was voraus.
Ja.
Das Alte. Es ist ja tatsächlich so. Ich glaube auch, ich würde vielleicht 20 Jahre jünger oder 30 Jahre jünger, ich würde in vielen wahrscheinlich denken, das höre ich ja schon von meinem Sohn, der sagt, weißt du, wenn du heute deine Karriere starten würdest, würde das so nicht mehr gehen. Auch wie du, es fängt schon damit an, dass er sagt, du hast dir nie deine Zähne gerade machen lassen.
Mit den Zähnen würdest du heute keine Karriere mehr machen.
Hat er mir echt gesagt.
Deine Unterkieferleiste ist der Grund,
bei meiner ganzen Karriere.
Deutschland in dich verliebt ist.
Und da sage ich zu ihm, ja, ja, heute höre ich dann immer wieder von Leuten, das ist irgendwie, das ist so ein typisches Merkmal und das ist so dieses Unperfekte. Und ich glaube, was ich nur sagen will, ich glaube, wahrscheinlich hätte ich mich da auch schon anders mal von beeindrucken lassen. Nur heute sage ich mir mit, wie gesagt, wirklich kurz vor 70 im nächsten Jahr, dass ich mir sage, ich habe geliefert und ich habe gerne und auch gut geliefert. Ich habe auch daneben gefasst. Alles. Aber ich muss heute weder mir noch anderen so eine Messlatte bedienen. Und das gibt dir eine ungeheure Freiheit. Das versuche ich auch immer klar zu machen. Ich sage, wenn es einen Vorteil am Alter gibt, ich finde, es gibt nicht viele, wirklich nicht. Also wer das alles erzählt, wie toll das ist, nee, finde ich gar nicht. Aber wenn es eines gibt, dann ist es vielleicht die Freiheit, die man hat. Die Freiheit, sich gegen etwas zu entscheiden. Die Freiheit, irgendwas nicht mehr mitmachen zu wollen.
Und auch nicht überall, finde ich, so mit sich in den Vordergrund spielen. Ja. Ich erinnere mich schon noch so ein bisschen, also ich habe das auch ehrlich gesagt bei vielen nicht so, dass ich kann auch mich ganz gut zurücklehnen inzwischen, aber ich erinnere mich noch an eine Zeit, als man so immer so vorne auf der Stuhlkante saß und dann, ja, ich bin morgen auch wieder, ja, ich fliege nach Köln. Und so, also wo man auch sich selber über die Häufigkeit der Engagements und so definiert hat.
Absolut.
Ja? Und heute ist es ja eben das Tollste, eben zu sagen, nee, ich mache jetzt erstmal nichts oder irgendwie so, also sozusagen auch daraus zurücktreten zu können.
Ja, das Schönste, wie gesagt, ist die Fähigkeit, sich zu verweigern. Und das ist eine große Freiheit, die Verweigerung.
Ja, verweigern.
Verweigern ist gut.
Ja.
Wir verweigern uns ja auch.
Aber wenn dann mal einer was anbietet, dann sage ich schon ja.
Das Angebot, wenn es eins ist, was man nicht ablehnen kann, du weißt
ja, okay,
schon,
komm,
oder?
Ja, okay.
Okay,
komm ich mal. Oder ja, komm, ich esse es schnell. Jetzt hast du dir so eine Mühe gemacht.
Du, genau. Apropos, die machst du alle selber, ne? Diese
Waffel. Die mache ich selber.
Ist klar. Du stehst morgens um 4 auf und hast ein Waffeleisen.
So eine Waffel ist ja schnell gemacht. Und ich empfehle dir folgendes.
Aber die ist doch, ich will eine warme haben.
Ach so.
Ist ja ganz blöde jetzt.
Das haben wir heute Morgen gemacht.
Da hätten wir früher anfangen müssen, oder?
Mhm. Aber ist die von weiter unten?
Aber oben ist ja Zucker drauf.
Ja, ja.
Das stimmt. Ich will ja Zucker.
Na, dann nimm den Zucker.
Okay.
Mhm. Gut. Du bist ja auch, muss man jetzt ja ehrlicherweise sagen, der Wolf im Schafspelz, ne? Weil du bist... du bist ja... In dir steckt ja viel mehr... Revoluzzer, glaube ich, als man auf den ersten Blick so sieht. Ist der immer noch da? Der rotzige Aufbegehrer? Oder bist du da auch ein bisschen
ruhiger geworden? Nee, der ist jetzt wieder zurückgekommen auch. Hat auch damit zu tun, glaube ich, dass man sich hatte einmal damit zu tun, dass ich nicht mehr in diesem wirklich tollen, spannenden Amt der Filmpräsidentin war, der Deutschen Filmakademie, der Präsidentin. Das gibt mir natürlich auch wieder eine gewisse Freiheit. Ich habe das nach 9 Jahren abgegeben.
Wer macht denn das jetzt?
Mit Uli Mattis.
Ah, okay.
Uli Mattis haben wir, was ich auch eine ganz tolle Wahl finde. Ich wollte den Zeitpunkt nicht versäumen, wann es eigentlich nach 9 Jahren, wann ist es, wann hört man auf? Weißt du, das ist schon auch ein schönes Amt bei aller Verantwortung, die du hast. Schön meine ich im Sinne von, es gibt ja auch es ist ein Renommee, was du hast, es ist ein Auftritt, den du hast, es ist eine Wertschätzung. Es hat ja ganz viel auch mit einem Standing zu tun. Und dass dich eine Branche, die sich in vielen Dingen wirklich nicht einig ist, wählt und über 9 Jahre wählt, ist
tut
sehr gut.
Du wurdest immer wieder gewählt.
Du musst gewählt werden. Dann
oh,
immer
das
wieder.
Ist natürlich toll.
Und insofern habe ich dann gedacht, reiz es nicht zu sehr aus.
Ja.
Und habe aufgehört. Das gibt mir tatsächlich wieder eine andere Freiheit. Ich habe gemerkt,
du bist nicht mehr, du bekleidest kein Amt, du musst nicht repräsentieren.
Du musst nicht mehr repräsentieren, weil ich musste schon auch auf. Das habe ich gemerkt in gewissen Diskussionen, die es gab, wenn ich in einem Interview was gesagt habe und wo dann sofort natürlich auch das Feedback der Akademie kam und sagt,
das
du,
war jetzt nicht
das
so.
Das ist quasi sprichst du, wenn du sowas sagst, im Auftrag von uns allen. Das musste ich irrsinnig lernen und üben, weil da bin ich ja auch nicht so, wie soll ich sagen, so zurückhaltend und diplomatisch und alles. Das ist jetzt wieder so, dass ich denke, nee, da kann auch die Rotzigkeit wieder hin. Ich kann auch wieder, und ich will nicht sagen, das war nur durch das Amt. Ich habe schon auch so ein bisschen so eine Schlafphase dazwischen gehabt, wo ich die Bequemlichkeit schon ganz gut fand auch, ne, und so. Aber ich merke schon, ich bin mir heute meinen 18 und 20 Jahren näher als lange Zeit vorher.
Das bedeutet in deiner Haltung oder auch in deinem Verhalten?
In meinem Verhalten auch. In dem Wissen auch, dass man, was ich vorhin gesagt habe, geliefert hat, immer noch liefert, wahrgenommen wird, an der Stelle, wo du wahrgenommen werden möchtest. Das ist ja auch immer so eine Nummer. Diese Messlatte ist ja, die man anlegt an dir von außen, hat ja nicht immer unbedingt was mit deiner eigenen Messlatte zu tun,
nee,
an
gar
der
nicht.
Du dich orientierst.
Die,
ne?
Stücke, die über
die
dich
gehen ja so,
berichtet werden, sind ja oft gar nicht die Punkte, die du eigentlich in deiner
Biografie natürlich nicht.
Und es
ist ja auch wie ein Schutz.
Ja.
Sowas von außen ist ja wie ein Schutz und da kratzt man auch gar nicht dran, weil man sich sagt, okay, das ist das Bild, was ihr von mir habt. Ich habe schon auch noch ein differenzierteres. Und insofern ist es, da bin ich jetzt wieder bereiter oder ich merke einfach, ich werde wieder lauter, rotziger, unangepasster.
Zweite Reihe parken. Passen Sie mal auf, junger Mann. Wissen Sie überhaupt, ich stehe hier seit vielen Jahren, parke ich hier im vollen Halteverbot. Diese Geschichten. Obrigkeit, ist das ein Thema für dich? Da bist du nicht, nicht beugsam genug, gell? Da musst du noch ein bisschen...
Ich musste schon so oft vor Gericht, auch wegen Obrigkeitsbeleidigung. Vor Gericht, ja. Früher war das ja sehr viel schneller alles. Also ich habe das auch ein bisschen ausgereizt. Da weiß ich heute schon, wo ich vielleicht kurz vorher die Kurve noch kriege.
Ja, das ist ja schon mal gut. Ich finde das ganz toll. Ich kenne Leute, denen würde man das nie im Leben ansehen. Und die haben eine derart kurze Zündschnur, dass die aus ihrem, ich sage jetzt mal, Kaschmir-V-Pullover-Ding mit, weißt du, mit dieser Stoffaktentasche und dem gemütlichen Volvo, werden die an der Tankstelle zum Vollraudi, wenn einer in der Schlange einfach zu nah an ihnen dran steht
ist,
oder
ja,
irgendwie
ja,
so, ja. Dann drehen die sich um und wenn der Typ dann irgendwas einfach sagt, was in irgendeiner Form für den eine Grenze überschreitet, dann, ich hab einen Kollegen, der ist dann einfach kurz vor einer Schlägerei an so einer Shell-Tankstelle, weil irgendeiner ihm hinten aus Versehen einmal kurz an den Fuß dran getreten hat oder so.
Und du möchtest jetzt von mir wissen, ob ich auch so bin. An der Tankstelle nicht, aber es gibt schon Momente, wo ich relativ schnell explodieren kann auch, ja.
Wie schön finde ich manchmal in unserer domestizierten Welt, wenn man sich ab und zu mal so einen kleinen
Ausraster gönnt, ne?
Der auch ja einem ganz, dann merkt man mal wieder, wie herrlich viel Aggression in einem stecken könnte, wenn man
auch sie steckt auch.
Ja,
sie steckt da auch. Und ich finde es auch ganz richtig, weil wir ersticken natürlich an unserer politischen Korrektness seit ein paar Jahren. Mhm. Und das ist, das geht leider in alle Belange, die auch wichtig sind. Und das macht es so schwer, finde ich, wenn wir eine MeToo-Debatte führen, wenn wir eine politische Debatte führen. Es gibt so viele so elementare Diskussionen und Auseinandersetzungen, die wir haben und Dinge, die wir geklärt haben müssen. Aber sie nehmen uns so viel weg von dieser politischen Korrektness, die da ist. Und es wird immer kleiner, immer enger. Alles wird immer kleiner und bis plötzlich das gar nicht mehr da ist. Und dann ist auch das Problem nicht mehr da. Und das stimmt nicht. Es ist ja nur weggeschoben. Es ist so in so einem Umgang so weggeschoben. Es ist da. Und das, was du sagst, diese Ausraster, die man sich vielleicht auch mal irgendwo...
Wann hast du die?
Ich habe sie bei Ungerechtigkeit.
Ja.
Da bin ich relativ immer noch.
Das, im beruflichen Umfeld auch?
Also im beruflichen, im politischen, im menschlichen, in der Würde anderer, da bin ich ganz schnell, das merke ich. Auch auf der Straße, wenn ich sowas merke. Mhm. Ich vergesse dann auch, dass ich eine Frau bin, dass ich eventuell gar nicht Kraft genug habe oder irgendwas.
Stimmt. Das merke ich bei mir auch. Das finde ich eigentlich toll, dass man merkt,
nicht
man ist so unvernünftig in dem Moment.
Unvernünftig.
Man geht da einfach rein.
Ja, aber die Unvernunft kannst du auch erklären mit einer, wie soll ich sagen, mit einer Vernunft des... Herzens, des Verstandes, deiner Erziehung, deines menschlichen Umgangs. Ich finde, das ist auch eine tolle Vernunft, dass die einen leiten kann manchmal.
Aber bist du erzogen so oder hast du dir das selber beigebracht? Hat deine Mutter ganz bewusst gesagt, nimm dir, was du willst, du hast das Recht dazu, weil es hätte ja auch gut sein können. Ich meine, du hast ein extrem emanzipiertes Leben gelebt, weil du warst alleinerziehend und hast immer gearbeitet und hast von Anfang an alles irgendwie alleine auf die Reihe gekriegt. Aber ich meine, war das so anerzogen?
Vielleicht nicht eingefordert, indem sie mir es gesagt hat, aber indem sie mir es vorgelebt hat eigentlich. Meine Mutter ist jemand gewesen, die ein sehr, sehr selbstbestimmtes Leben geführt hat. In einer Zeit, 50er, 60er, 70er Jahre, in der das Frauen nicht selbstbestimmt waren eigentlich. Meine Mutter war es auf eine auch schmerzhafte Weise, wenn man so will, weil das war ihr Leben. Und ich bin aber einerseits durch diese Art Vorbild sicherlich irgendwie geprägt, auf der anderen Seite aber auch die vielen langen Jahre im Internat. Und ich musste diese Internate, ja, wir lachen immer darüber, ja, alle verlassen. Ich war ein anstrengendes Kind. Es waren 3 Internate, 4 Schulen, aus denen ich rausflog. Das scheint ja auch etwas gewesen zu sein, dass sowas Rebellisches zu sagen, nee, will ich nicht. Also ich weiß, einer der Gründe war zu sagen, ich will das nicht machen, weil ich es nicht verstehe.
Ich verstehe es nicht.
So. Und dann hieß es, du musst es nicht verstehen, du musst es machen. Das ist ja auch noch ein ganz anderer Umgang gewesen mit Jugendlichen und mit Kindern damals. Und ich glaube schon, dass sicherlich Part meine Mutter war, Part übrigens auch meine Großeltern, die ganz anders waren, aber... Das waren sehr christliche Menschen, aber die hatten so gar nichts Bigottes. Die waren so im Leben drin, die waren so offen mit ihren, in ihren, die Arme
ein
waren so offen.
Ein vernünftiger Menschenverstand,
wie
uns ja heute so ein bisschen abgeht.
Und ich glaube,
einfach nur die
dass
Dinge
die ganz normalen Dinge zu sehen, Augen zu öffnen, die Ohren zu öffnen, zuzuhören, zuzuschauen. Ich glaube, das sind so Dinge, die ich von den Großeltern, von meiner Mutter und die ich mir dann in den Internaten natürlich auch bis zur Schmerzgrenze irgendwie genommen habe.
Es ist auch ein bisschen delikat, sage ich mal, wenn man, also ist es ja jetzt im Rückblick dann zu sagen, naja, ich bin aus 7 Schulen geflogen oder
naja.
So. Wenn es jetzt am Ende nicht gut gegangen wäre, würdest du es vielleicht verschweigen, aber jetzt sitzt du heute hier und dann kann man ja auch offen drüber reden. Allerdings frage mich immer, was erzählt man dann seinem Sohn, wenn der auch jetzt kurz davor ist, von der Schule zu fliegen,
sagt man ihm dann,
super, so,
ja, das war
das ist der Weg zum Erfolg oder scheißt man ihn ordentlich zusammen?
Ja, das ist ja bei uns genau das Problem gewesen. Ich hatte nicht wirklich was in der Hand.
Nichts, gell? Gar nichts.
Ich hatte bei meinem Sohn nicht viel in der Hand. Der wiederum war, er ist und war ein sehr, sehr intelligentes, sehr eine unheimlich schnelle Auffassungsgabe, sehr, sehr schnell lernen können, aber war auch so eine faule Sau irgendwo. Mhm. Und hat dann immer so bis kurz bevor das Zeugnis kam und dann hat er Gas gegeben. Die Gespräche, die ich aber vorher mit den Lehrern führen musste, waren immer die, dass sie gesagt haben, wir wissen nicht, ja, vielleicht dieses Schuljahr nicht, aber ist ja auch noch jung, muss vielleicht die Klassen wiederholen. Ich musste 2 Klassen wiederholen. Wusste er, hat er irgendwie natürlich auch mehr erfahren. Ich hatte nichts in der Hand gegen Oliver. Mhm. Und der hat irgendwann, wo ich dann auch mal so versuchte, so ein bisschen sehr viel strenger zu sein, hat er gesagt, vorsichtig, Mami, ganz vorsichtig, lehn dich nicht so weit raus. Und
das ist ja fürchterlich.
Das ist
nichts in der Hand.
Ja, aber er hat eben, er hat dann auch,
ja,
er hat es geschafft und er hat es auf sein, du sagst gerade, man kann heute lässig darüber reden. Ja, ich rede übrigens aber auch deshalb lässig gerne darüber, weil ich finde, dass man Kinder, ich merke das ja heute auch, die werden ja durch diese Erwartungshaltung, wo sich, glaube ich, Eltern gegenseitig hochpushen, wo ihre Kinder alle teilnehmen müssen,
und
was sie alle
übrigens
können
müssen.
Man ist
in dieser Maschinerie drin, ohne es zu wollen.
Ja. Und dagegen, da kommt bei mir schon mal gerne dieser Satz,
ja,
mit dem Rausfliegen, mit dem nicht mitmachen wollen, mit dem Rebellieren. Weil ich denke, Kinder, hört doch mal auf, in diesen Wettbewerb mit euren Kindern zu treten, was sie alles können müssen, an welchem Kurs sie alles teilnehmen müssen. Kein Kind spielt mehr auf der Straße, kein Kind ist mehr irgendwie auf den Baum geklettert, ja, und runtergefallen, ja, hat wehgetan. Es ist irgendwie so, dass ich denke, das ist gut, dass wir da auch Entwicklungen haben, aber manchmal wird mir das auch alles so, ja, wieder mal politisch korrekt und so.
Aber worauf bereitet man die Kinder heute vor? Also ich weiß überhaupt nicht, worauf ich meine Kinder vorbereiten soll. Bereite ich die jetzt darauf vor, dass die alle irgendwann keinen Job mehr haben, weil ihre Jobs von Robotern gemacht werden? Bereite ich sie davor, Schauspieler zu werden, weil das die einzigen vielleicht sind, die noch gebraucht werden? Oder Tänzer oder,
nee,
keine
wir
Ahnung,
ja auch
Maler?
Schon, wir werden ja auch schon irgendwie nachgebaut. Nee,
Moderatoren werden jetzt schon von Avataren ersetzt, kann ich dir sagen. Und da bin ich die Erste, die nachgebaut wird von so einer dickbusigen Blondine, das kannst du ganz leicht programmieren am Computer und
ja,
flupp, schon
aber
bin
guck
ich weg.
Mal, ist das nicht toll, dass man als Vorbild genommen wird? Nimm es mal so. Nimm es einfach. Saug dir das Positive einfach daraus.
Ja, okay, gut.
Aber was kann man Kindern geben? Ich glaube einfach, was du ihnen vermitteln solltest auch, ist, dass man auch abstürzen wird und dass man auch auf die Schnauze fallen wird und dass es auch Zeiten geben wird, wo es nicht so gegangen ist. Den wird ja im Grunde eingetrichtert, dass es Baustein für Baustein für Baustein dazu führt, dass das der Erfolg ist. Das davon, da
und
muss man sich verabschieden davon.
Ohne möglichst in Berührung mit Arbeit gekommen zu sein. Also was ich aus unserem Freundeskreis viel so sehe, ist die perfekte Vorbereitung auf den Managerjob, ohne je in Berührung mit Arbeit gekommen zu sein. Also die besten Schulen, Gap Year, alle tolle Praktika, ja, super. Und dann steigst du praktisch mit 28 eins unterm Vorstand gleich ein.
Ja.
Ja? Und so. Und hast dich aber bis zu dem Zeitpunkt nie gefragt, wo kommt denn das eigentlich alles her und wo geht denn das alles hin?
Aber weißt du, was man da auch finde? Ich habe das wieder gehabt, als ich in Israel war. Da gibt es so Straßen in einem alten Viertel im Florentin. Das sind Handwerkstraßen. Ne? Mhm. Da wird ein Handwerk gemacht. Bei dem einen sind es
Schlosser,
bei dem anderen sind es die Glaser,
Sattler, alles.
Ja. Und das ist ja zum Beispiel auch etwas, Handwerk. Warum erklärt man nicht, wie wunderschön es ist, Handwerk zu haben?
Und Geld verdienen kann man auch noch damit, wenn ich mal darüber nachdenke, was der Schlosser und der Schreiner
Geld verdienen, weil wir diese Berufe alle nicht mehr, weil es natürlich war es ein ungeheures Vorankommen und auch ein Statussymbol, dass jedes der Kinder die Hochschule hatte und studieren konnte. Aber es gibt so viele Kinder, die das vielleicht gar nicht wollen und die vielleicht sagen, und das ist aber auch wieder so ein Wettbewerb. Und ich glaube, da könnte man Kindern einen Weg geben auch und sagen, du, das ist was ganz Schönes, was du da machst.
Was hättest du denn, also ich meine, Schauspielerei ist ja auch ein Handwerk, aber was hättest du denn von diesen klassischen Handwerksberufen für dich am ehesten machen wollen?
Also Handwerksberuf ist, ja, im weiteren Sinne, ich wäre gerne Köchin gewesen.
Ja.
Ich wäre gerne Köchin gewesen und dann muss ich auch sagen, ich Schreinern zuzuschauen, finde ich zum Beispiel auch was.
Also Arbeit mit Holz?
Holzarbeiten.
Oder Schlosser auch, wobei ich glaube, das ist einfach, das ist
ich glaube, das ist, ja, das wäre mir, aber so Holz macht mir, weil ich auch Holz hat so was Sinnliches, hat was Lebensnahes und was man aus Holz machen kann, wie man mit Holz arbeiten kann, das hätte mir gefallen und sonst wäre es eben wirklich die Köchin gewesen.
Das kannst du doch noch machen.
Ich koche ja auch noch.
Wollt grad
ich koche ja richtig
ich sehe
noch.
Dich ganz ganz viel in kulinarischem und genießerischem Zusammenhang, was mir echt gut gefällt. Ich weiß noch, als ich dich das erste Mal persönlich getroffen habe, da waren wir irgendwo von der SPD-Fraktion eingeladen zu so einem Abendessen. Mhm. Und da guckte ich dich die ganze Zeit an und ich habe hinterher meinen Freund gesagt, die hat gegessen, die hat den ganzen Abend gegessen. Das fand ich das Tollste, weil ich habe dich extra beobachtet.
Ich bin der Freund aller Schwiegermütter, wenn ich welche hätte. Ja. Alle Schwiegermütter, also ich habe ja so halbe dann gehabt,
ja.
Und habe sie, weil wenn man nicht verheiratet ist, darf man ja auch Schwiegermutter sagen. Aber absolut. Ich bin der Freund natürlich auch aller Freunde in meinem Bekanntenkreis, deren Mütter und Eltern, weil ich immer aufesse. Und
die Iris hat ihren Teller wieder leer gegessen.
Ja, ich esse einfach gerne. Ja. Ich weiß, sag nichts, ich weiß, ich mache auch keinen Sport, aber ich bin ansonsten relativ
nervös. Ich glaube sowieso, dass du den Rausch nicht abgeneigt bist.
Nein, dem Rausch bin ich ganz und
also
gar
dem,
nicht. Und
dem zwar Lebensrausch. Jedem Rausch. Ja, ja, genau, aber dem Lebensrausch.
Dem Lebensrausch und alles, was mich sonst noch zum Rauschen bringen könnte, auch nicht. Und wir werden jetzt nicht ins Detail gehen.
Auf gar keinen Fall. Weil ich weiß ja, was du damit meinst. Und die anderen können sich...
Die sollen davon träumen, ja. Die sollen sich auch ein bisschen mit so einer Sendung beschäftigen.
Die Frau Berben im Rausch.
Ja, Mai, was hat sie da gesagt?
Ich finde auch Rausch, also dieses Bedürfnis...
ist ein schönes Wort.
...sich zu berauschen also so...
Komm, an guten Gesprächen, an einem tollen Film, an Musik, an Natur, an Sex, an... Na gut, das hätte ich jetzt...
Doch. Sex hat bei mir Sex wunderbarer ganz Rausch. Oben noch vor Natur.
Ja, ich wollte es, ich habe jetzt ganz bewusst manchmal die Reihenfolge
gesagt. Manchmal muss man es gedanklich auch ein bisschen abarbeiten, gar nicht so sehr praktisch, aber ich finde, der Gedanke an Sex ist ja
oder?
Schon ein Rausch auch oft irgendwie.
Ja, klar.
Ich finde,
ist es nicht manchmal schöner?
Das auch, ja. Ja, auch unkomplizierter, diese ganzen Leute unter einen Hut zu kriegen, die man sich im Traum so vorstellen kann.
Ja, genau.
Weil wenn du sonst
man kriegt sie auch terminlich nie hin.
Ja, erstens das und dann haben die alle nicht Zeit und dann, man will ja auch nicht auf den oder den verzichten und nur in der Gruppe ist es komplett und so weiter. Wir wissen, worüber wir reden.
Nein, wir wissen, worüber wir reden.
Aber wenn du jetzt ein Essen kochen würdest, sagen wir, erstes Date, kommt jemand zu dir nach Hause, was würdest du anbieten, was... sagen wir, anregt, ohne aufzuregen und wo man locker bleibt und nicht die ganze Zeit noch
so machen muss.
Hat. Ja.
Man könnte gut ein bisschen fischig müsste man anfangen, finde ich. Entweder einen schönen Lachs oder Ceviche. Ceviche würde ich gerne Ceviche machen. Ceviche mache ich ganz gerne.
Aber braucht man nicht unbedingt Knoblauch für Ceviche?
Nein, gar kein. Da darf gar kein Knoblauch rein.
Ach so, okay.
Junges Zwiebellauch.
Finde ich gut.
Ja. Ceviche wäre gut.
Das finde ich auch gut.
Dann würde
aber
ich,
ist Geschmackssache. Ist Geschmackssache.
Ja, aber das muss er auch
halten.
Mit. Ja, aber ja, das ist ja schon die erste Probe.
Ist dein Teller leer? Dann bist du eine Runde weiter.
Ist der Teller leer und dann darfst du bleiben, Schatzi.
Dann darfst du eins weiter.
Oder? Das ist ja ein bisschen wie bei Mensch, ärgere nicht.
Ganz genau.
Ärgere mich nicht.
Zurück ins Häuschen.
Zurück ins Häuschen wieder. Also das war mir, das ist ja auch eine kleine Probe. Wenn einer zum Beispiel nicht gerne isst, ist es für mich schon mal so, dass es gar nicht geht.
Ausschlusskriterien.
Ausschlusskriterien.
Kein Genussmensch.
Kein Genussmensch. Kein Alkohol.
Kein Alkohol.
Nicht gerne laut lachen.
Ja. Oh, keine klassische Musik ist bei mir ein bisschen. Ich bin ja mit klassischer Musik sehr...
Klassische Musik habe ich gerne, aber er muss schon auch schwer den Rock'n'Roll zulassen.
Muss er tanzen?
Nein.
Okay,
nein.
Gut.
Eher nicht. Ich finde ja die Jungs eher cool, die so an der Bar stehen.
Richtig.
Und vor denen ich so rumhampeln kann und die dann...
Genau. Dabei. Ich finde auch. Die Männer jetzt nicht zu sehr tanzen. Ich bin auch
nicht
der
so ein Tanzbär.
Der sagt, der muss kubanisch irgendwie umgehen auf der Tanzfläche.
Nee, ich auch nicht.
Ich glaube
auch
nicht.
Lieber so stehen, so cool stehen,
cool
Drink
stehen.
In der Hand.
Genau.
Gerne auch eine Zigarette. Ich weiß auch, das ist politisch schon wieder nicht mehr korrekt, aber...
Oh ja, bitte.
Bitte.
Ich bin nie Raucher gewesen und finde es nicht schöner.
Das Bild ist schön.
Als wenn Menschen zu uns nach Hause kommen und ich mehr oder weniger gleich zu Beginn des Abends dazu ermutige, jetzt bitte sofort zu rauchen. Weil
ich bin auch jemand.
Es gibt nichts Schöneres als dieser Verkauf.
Ja, ich bin auch niemand, der sagt, bitte auf der Terrasse oder draußen rauchen. Ich sage, nein, bitte hier rauchen, wer rauchen möchte, raucht.
Ja.
Und die Menschen, die das stört, aber ich habe das noch nie gehabt irgendwie, auch bei meinen Gästen nicht,
nee,
die dann sagen, ich ertrage das nicht oder so.
Nee. Also finde ich auch. Ich find
man umgibt sich wahrscheinlich dann eher mit seinen Freunden, die so
rauchen ja auch irgendwie
ähnlich
gestrickt sind. Wobei jetzt rauchen
sind,
alle
oder?
Diese E-Zigaretten, da muss ich ehrlich sagen.
Nee, das ist nicht meins. Ich brauche schon, oder? Immer das Echte alles.
Ich habe letztens so einen 18. Geburtstag miterlebt, ja. Und da waren dann 19-jährige Jungs.
Aber nicht deine, oder?
Nein, auch. Aber
auch nicht der deines Kindes. Um dich zweimal in die Verlegenheit, ja?
Wenn die Tante zu mir sagen, die schon 18 sind, das macht mich ein Stück weit verrückt. Und da waren so 19-jährige Jungs und die rauchen E-Zigarette. Und dann habe ich gesagt, sag mal, warum machst du es dann? Ich
cool, meine, Baby, wenn man, cool.
Ja, ist aber, es, ne? Aber es ist doch... Ich verstehe es, dass es cool ist, eine Zigarette zu rauchen, eben, weil du das Gefühl hast, ich werde jetzt gleich, richtig, im Galopp vom Pferd geschossen. Ja. Aber du kannst doch nicht an so einem USB-Stick,
nein,
ziehen.
Das ist es ja, was ich sage. Die glauben, es ist cool, aber es sieht eben gar nicht cool, nee, aus.
Also Qualmen, nee, wie so ein Gullideckel in New York. Echt, schlechte. So, jetzt habe ich einen.
Wen haben wir? Also wir haben ganz viele jetzt schon gegen uns gebracht.
Ja, total.
Die E-Zigarettenraucher,
ganz
die,
genau.
Tinder haben wir gegen uns,
ja,
gebracht.
Die nicht gerne Fisch essen.
Nicht gerne Fisch essen. Ja. Fleisch, ja, essen.
Und die Polizei, wenn gut zugehört hat, hat auch gemerkt, dass du ihr gegenüber sehr kritisch stehst.
Ja, aber nein, nicht mehr. Nachdem ich so lange rosarot war.
Und ich weiß, bist du auch Jungs, Beamtin? Ja. Bist du
ich bin auch Beamtin, ja.
Kollegin.
Ich bin, also bei Polizisten, gebe ich zu, hat sich mein Bild geändert. Tatsächlich, also von der Zeit der schweren Rebellion in den 68ern.
Wo sie Feindbild
waren. Wo sie Feindbild waren, muss ich sagen, das hat sich tatsächlich, das ist sehr viel differenzierter bei mir geworden.
Ja.
Und es ist auch ein gutes Bild und ich glaube nur, man müsste auch die Polizei viel, viel mehr unterstützen in dem, was sie auch psychologisch leisten,
ja,
muss.
Ja.
Weil sich unsere Welt in einer Schnelligkeit verändert, wo auch die Jungs und Mädels erstmal darauf vorbereitet werden müssen.
Dann lass uns doch jetzt einfach vielleicht uns mal so 20 Polizisten einladen, die wir dann abends...
Hat aber nichts jetzt wieder mit deinem Traum zu tun von vorhin, oder?
Oh Gott, ich sehe es vor mir. So, jetzt pass auf. Du hast gesagt,
jetzt gibt's ein Intelligenzspiel,
du flirtest
oder?
Du gerne.
Nein, bitte nicht.
Du flirtest so gerne. Überhaupt kein Intelligenzspiel. Wir machen immer so ein kleines Spiel. Und ich habe Folgendes mit dir vor. Wir werden uns jetzt sozusagen kleine Kennenlernen-Aufforderungssprüche. Yes, you're worth it. Wir werden uns jetzt kleine
dann, wenn
Sprüche...
Wenn ich Angst vorm Versagen habe.
Sprüche vorlesen, wie man jemanden kennenlernen und vielleicht auf seine Seite ziehen kann, wie man ihn von sich begeistern kann. Und wir werden versuchen, dabei nicht zu lachen. Kannst du es lesen? Du kannst jetzt die Brille aufsetzen.
Ich habe keine Brille mehr.
Hast du dir die Augen machen lassen?
Ja. Und zwar neue Linsen. Ist dir das jetzt erst aufgefallen? Ich kann auch mein Handy lesen. Nicht lasern, neue Linsen.
Also richtig was
Multifokal, ganz neu.
Oh Gott. Multifokal.
Weit und nah.
Nein.
Ich sehe alles von dir jetzt.
Weißt du, dass ich nie sehen kann, wann jemand bei WhatsApp zuletzt online war? Weil ich dann denke, ja, war er um 0.30 Uhr oder um 8.30 Uhr? Ich kann es nicht mehr sehen.
Ja, es ist herrlich jetzt. Es hilft einen auch in solchen Situationen sehr.
Na klar.
Mhm.
Immer mit der Brille zwischen dem Ceviche da.
Ja. Ach, ist das Ceviche? Setze erst die Brille auf.
So, was haben
Fängst
wir denn
du
da?
An?
Ja.
Und was, ich soll darauf antworten?
Nein, du sollst nicht darauf antworten.
Wir lesen es nur vor.
Wir lesen es vor und wir dürfen dabei nicht lachen.
Nicht lachen.
Ich kenne die Sachen auch nicht.
Oh Gott.
Also, mein erster Anmachspruch ist, ich habe so einen trockenen Mund, du hast nicht vielleicht eine nasse Zunge für mich? Ich habe nicht gelacht. Jetzt bist du dran.
Ich bin vom TÜV. Darf ich mal deine Hupen testen? Bitte, das ist gemein. Wenn du, ich habe bei dir auch nicht gelacht. Hör auf jetzt.
Da fällt mir noch ein anderer ein. Ich bin zwar kein Gynäkologe, aber ich kann es mir ja mal anschauen. So. Mhm. So viele Kurven und ich ohne Bremsen. Also viel aus der Automobilen...
ja, hat irgendwie ein Automobil-Auszubildender geschrieben. Nahschnitte schon belegt.
Entschuldigung, ich muss leider lachen. Ich bin Meister Propper, darf ich mal dein Becken schrubben?
Das finde ich jetzt gemein. Aber jetzt habe ich einen, den habt ihr mir zu. Der tut weh. Wow, siehst du zerknittert aus. Soll ich mal über dich drüber bügeln?
Also das ist altes Diskriminieren. Das ist kein klassischer Door-Opener, würde ich sagen. Also die Frau möchte ich sehen, die da sagt, na komm.
Wer schreibt denn solche Gemeinheiten? Wen hast denn du da? Wer denkt, ich habe ja gerade mal vorgelesen.
Hey Baby, mein Konto ist genauso fett wie ich. Nein, kommt nicht weiter. Wird nicht zum Ceviche vorgelassen.
Hast du Wasser in den Beinen oder warum schlägt meine Wünschelrute gerade aus? Sag mal, das ist aber, der kommt ins Gefängnis mit solchen Sprüchen. Das finde ich echt gemein.
Ach ja.
Du, das ist tatsächlich, es hat aber wirklich jemand, der nur Ja, hier, ADAC, ja, Werkzeugkasten.
Ja, ja, das sind die Fantasien der Männer. Das hat wahrscheinlich irgendein männlicher Praktikant hier alles aufgeschrieben.
Oder?
So, jetzt pass auf. Wusstest du, dass Schwaben und Indianer die besten Liebhaber sind? Ach übrigens, ich heiße Winnetou Häberle.
Ja, mei, das ist lustig. Du bist nicht nur der Hammer, du bist der ganze Werkzeugkasten.
Sagst du das zum Mann oder eher zu dir? Ach so, du bist nicht nur der Hammer. Ach so, ja, klar, ich weiß, du bist... Ja, ja, das ist ganz gut. Das
du, kannst du dir pass mal auf, diese Frage nur noch mal, die du mir gerade gestellt hast. Ich sage keine dieser Fragen. Ich habe auch noch nie einen aufgerissenen Zusammenspruch und mich auch noch nicht.
Nein, du stehst einfach nur da und lässt es über dich ergehen. Ich glaube, es gibt ehrlich gesagt...
Ich würde aber handgreiflich werden bei manchen hier.
Ich auch.
Bei manchen wäre ich handgreiflich. Das lasse ich nicht über mich ergehen, sondern da schlage ich zu, kann ich dir sagen. Und zwar einmal mit dem Hammer und dann, ich bin vom ADAC und würde dich heute Abend gerne abschleppen. Und da würde ich sagen, ach Gott, Bubi, jetzt geh noch mal und geh noch mal in den Sandkasten und spiel ein bisschen.
Das ist so wahnsinnig. Aber es gibt, glaube ich, meinst du, es gibt auf dieser Welt noch Männer, die wirklich denken, dass wenn sie nur den richtigen Spruch haben, dass sie dann mit durchkommen?
Es gibt Frauen, die da, glaube ich, noch bereit dafür sind, ja. Ich fürchte, das ist leider so, ja.
Also wenn der Spruch nur irgendwie cool ist, so, dann sagt man, okay.
Also ich mein, wenn ich manche Mädels mir anschaue und...
Ja, ich
weiß, anhöre.
Ich weiß, was du meinst.
Die Bambi-Wimpern dazu sehe und.
Oh. Oh, so. Und jetzt haben wir nämlich die ganzen Wimpernstudios auch noch.
Und jetzt haben wir
uns.
Die Wimpernstudios noch.
Da muss ich jetzt mal ganz kurz.
Nee, das muss man aber doch mal mit ein bisschen Gefühl machen. Kann man das auch irgendwie so machen, dass es.
Wer
dass man
hat
nicht
diese,
aussieht,
wer
wie.
Wer hat diese Mode
auf der
erfunden?
Weide. Ja, wer hat das erfunden?
Und wer hat gesagt, dass das
schön
gut
ist?
Ich glaube, die gucken auf Kim Kardashian. Ich meine, es mag sein, dass die. Aber die kommt, glaube ich, die hat wahrscheinlich persische oder armenische Wurzeln und ist deswegen sehr. Die hat schwarze Wimpern. Aber sich diese Tonpapiermarkisen da.
Ist Wahnsinn, oder? Eine Markise, eine richtige Markise, die du hast.
Die wirft ja Schatten bis runter zu den Füßen.
Ja, vielleicht lenkt das ab.
Ab von einem anderen.
Nicht,
so, komm, einen habe ich noch. Ich glaube, es gibt Krieg, mein Säbel juckt.
Du kleines Feuerteufelchen hast gerade mein Herz entflammt.
Ich bin schrecklich reich und habe nur noch 2 Wochen zu leben.
Okay, den würde ich.
Okay, ich wollte gerade sagen, den müssen wir uns dann aber teilen. Den nimmst du.
Ja, genau, den nehmen
wir. Ist das nicht toll, dass du nie dich für einen Mann entscheiden musstest mit Geld?
Nee, toll, ne?
Ist das nicht das Tollste? Ja. Weißt du, dass es immer noch Typen gibt, die zu mir sagen, wenn ich sage, morgen gehe ich und kaufe ein Sofa, dann gucken die meinen Mann an und sagen, das wird wieder ein teurer Nachmittag.
Ja, lustig.
Und dann denke
ne?
ich mir so, wie lustig. Die denken, dass ich seine Kreditkarte nehme.
Ja, ich weiß. Ja, das ist, da bin ich auch eher glücklich für mein Leben darüber, aber es scheint tatsächlich immer noch keine Selbstverständlichkeit für viele zu sein, weil es noch immer ein Aufschrei, auch so, was du gerade sagst, ne? Dass man für sich selber verantwortlich ist, dass man auch nie geschaut hat, dass man möglichst einen wohlhabenden Kerl einfängt mit dem Lasse oder so. Das war noch nie, ich weiß gar nicht, meine Intention, irgendjemanden kennenzulernen.
Nee, ist gar nicht, also überhaupt nicht, weil das wird ja auch gar nicht abgefragt oder so. Also du merkst ja, dass es wirklich Männer gibt, die wissen, sie können sich auf ihr Auto und ihre Armbanduhr verlassen. Und ich hätte diese Signale, jetzt beim Auto schon, aber auch bei der Uhr oder so gar nicht deuten können. Ne? Oder ich habe da gar nicht, ehrlich gesagt, ich war auch gar nicht in solchen Etablissements, wo man jetzt diese Art von Leuten hätte unbedingt treffen können oder so. Und ich fühle mich dadurch so, das hat mir immer schon so eine Unabhängigkeit gegeben. Ja. Schon während des Studiums, wo ich immer nur gearbeitet habe und so, habe ich mir einfach immer gedacht, wie cool, dass mich das überhaupt nie interessiert hat, weil mich das tatsächlich immer von Anfang an total unabhängig gemacht hat.
Nur der Gedanke, sind wir uns sehr nah. Meine blonde Schwester, Barbara, ist die viel jüngere Schwester, die ich habe.
Ja. Nein. Ich möchte mit dir über einen Film sprechen, der tatsächlich sehr viel, du hast es selber gerade vorhin erzählt, unglaubliches Presseecho feiern konnte, was ja bei vielen deiner Filme der Fall ist. Aber ich glaube, dieser ganz besonders, weil der einen speziellen Nerv trifft. Es geht um eine Frau, die aufgrund einer Diagnose, einer anstehenden Diagnose, von der sie gar nicht weiß, ob sie dann kommt, ihr Leben nochmal neu überdenkt.
Ja, und sie überdenkt es eben nicht neu, sondern die kriegt am Tag, sie geht in Rente, will sich eigentlich als erstes mal endlich ihre Krampfadern entfernen lassen. Und weil sie aufgrund dieser aufgrund dieses Vorgangs eine Untersuchung hatte schon, fährt sie also zu diesem Arzt, der feststellt, dass sie unter Umständen eine tödliche Krankheit in sich trägt. Es ist ein Freitag Vormittag und er kann ihr Montag erst die Diagnose sagen. Und diese zwei Tage wird diese Frau beobachtet. Und das ist so klug, so schön. Es ist überhaupt kein trauriger Film. Es gibt Momente, da schluckst du und dann lachst du wieder. Und das mochte ich an diesem Film. Die Frau lässt sich treiben. Sie nimmt, was da kommt, lebt das, was da ist, aber sie arbeitet keine Liste ab. Mhm. Es ist keine Liste zu sagen, wenn ich jetzt tatsächlich nur noch diese kurze Zeit habe, was mache ich? Was muss ich noch machen?
Ja,
die Frage stellt sich ihr gar nicht. Mhm. Und das ist, wo ich immer denke, ja, Beate Langmark hat dieses Buch geschrieben. Das ist nun eine unserer wirklich besten Autorinnen. Und ich bin ihr so dankbar für diese Leichtigkeit, für diesen Flow, den dieser Film hat. Die begegnet den Merken ehemaligen Liebhaber, der sich nicht mehr so genau erinnern kann, sie auch verwechselt. Sie hat, das sind so wunderbare, skurril, auch traurige. Sie macht das mit sich selber aus. Sie lernt eine Frau in der Nacht kennen und der schüttet sie das Herz und dann besaufen sich die zwei, tanzen durch die Bars. Und dieser Film ist eigentlich eine Hommage ans Leben. Und das hat mich so angerührt und auch so, und vor allen Dingen das, was du sagst, der wurde im Feuilleton mit einer solchen Liebe und mit einer solchen Genauigkeit aufgenommen. Das ist so ein Film, wo du dir sagst, ja, das sind die Frauen, wie ich sie auch heute sehen möchte. Mhm. Mit diesem Selbstbewusstsein, auch in einer solchen Situation, selbstbewusst im Sinne davon, natürlich knicken ja auch die Beine immer mal wieder weg. Aber so dem Leben zugewandt und nicht das Gefühl gehabt zu haben, oh Gott, ich muss alles noch leben. Wo war denn das Leben bis jetzt? Die hat gelebt, die hat ihr Leben genommen. Und es ist echt ein schöner Film. Und Dominik Graf, Regie, kann sich eh nur, also das ist, naja, das war eine solche schöne Reise. Und ich kann wirklich nur, eine echte Reise, die du machst.
Ja. Ach, da, also ich weiß, was ich mache am 18. September, ja. 20.15 Uhr. Ich meine,
schau dir den wirklich an, weil alle, die ihn gesehen haben, haben gesagt, man bleibt so drin, man will immer an dieser Figur bleiben.
Das ist ein tolles Thema, weil es tatsächlich wahrscheinlich jeden beschäftigt. Also ist ja immer die Frage, hast du eine Liste, was möchtest du noch tun in deinem Leben? Und genau. Also ich hätte keine Liste
überhaupt. Ich auch nicht.
Ich habe auch keine Träume in dem Sinne, dass ich jetzt mal noch nach Australien oder surfen lerne oder so. Also das habe ich alles irgendwie.
Das ist genau das, was ich auch, warum mir diese Figur dann auch so unendlich nah wurde. Mhm. Diese Hanne, ich mag die so und ich denke auch oft an die. Ich denke, wo sie wohl gerade steckt, was sie wohl gerade macht.
Ja.
Und der Film hört auch so klug auf.
Ja.
Er gibt dem Zuschauer einfach auch was mit.
Ja.
Und insofern sage ich, ja, das ist ein Film, der eigentlich um eine traurige Diagnose geht und der ganze Film ist aber dem Leben zugewandt.
Zugewandt. Könntest du sowas schreiben? Kannst du Geschichten schreiben?
Nee, ich habe kurze Texte früher mal geschrieben. Ich habe so ein bisschen Prosa geschrieben. Das habe ich in meinen jungen Jahren getan. Und gerne gemacht. Aber es war für mich so, als wäre es ein Gesprächspartner. Ich habe geschrieben, als würde ich es jemandem erzählen auch. Ich habe von Prosa habe ich so wenn Gefühle da waren, die ich nicht los wurde oder nicht aussprechen konnte. Aber ich habe mich nie an eine Geschichte. Aber ich lese sie. Ich sinke in Bücher. Ich lese ja in jeder Ecke, wo ich stehe, habe ich auch ein Buch und lese.
Und was machst du, wenn du ausgelesen hast? Was machst du mit dem Buch? Hebst du es auf?
Ja. Ich habe in der Zwischenzeit zwei Bibliotheken, eine Bibliothek und ein riesen Regal im Schlafzimmer an und habe Kisten von Büchern noch im Keller. Ich weiß. Und immer nehme ich mir vor, und das will ich jetzt auch, jetzt mache ich so öffentlich bei dir, vornehmen, wieder mal Kisten zu packen und sie irgendwo hinzubringen, wo Menschen, wo man das Gefühl hat, da kommen sie auch so gut an. Da kann man das unterstützen oder könnte jemanden unterstützen, in andere Welten einfach einzutreten oder so.
Mhm. Ja, es ist tatsächlich, man gibt sie dann ungern weg.
Ich trenne mich so ungern.
Auf der anderen Seite liest man sie ja nicht nochmal, oder? Liest du manche Bücher nochmal?
Ich habe ein Buch, habe ich nach über 20 Jahren nochmal gelesen, von Max Frisch.
Ja.
Mein Name sei Gantenbein. Ja. Habe ich mir nach 20 Jahren und habe gedacht, das habe ich ja damals gar nicht verstanden. Jetzt verstehe ich es erst. Mhm. Aber das ist selten. Das ist eher selten, dass ich ein Buch nochmal rausnehme. Das stimmt. Mhm. Aber irgendwie sind die auch... Ich spreche auch so mit meinen Büchern. Ne?
Ja, man will
steht auch, ihr alle so? Wie geht's euch heute?
Ja, ich finde, das sagt ja auch.
Aber ich spreche auch mit so meinen Töpfen und meinem Geschirr und meinen Messern und Gabeln.
Das sind dann nochmal ganz andere Probleme, die
ich habe.
Die wir jetzt damit sozusagen.
Ja, die wollen wir auch nicht aufmachen.
Nee, aber du weißt doch, wo ich letztes war? Und dann musste ich so über mich lachen. Ich war bei Freunden und die hatten ihre Bücher nach Farben sortiert. Und dann dachte ich mir, wie trivial. Und andererseits dachte ich mir, aber wie cool, weil ich weiß von fast jedem Buch, das ich gelesen habe, manchmal nicht mehr so genau den Inhalt, aber ich weiß auch die Farbe des Einbands. Und sollte ich es jemals wieder suchen, würde ich es so wahrscheinlich relativ leicht finden.
Das
ging bei Gelb los, bei Orange bis hinten zu Braun und Schwarz.
Nee, es gab so einen Kanon mal, den ich auch hatte von der Zeit, glaube ich, oder auch von der Brigitte, die haben einen Kanon rausgebracht. Das ist ganz schön, die machen es manchmal auch nach Farben.
Ja.
Die lasse ich zum Beispiel zusammen. Aber die anderen Bücher sind dann häufig auch, dass ich schon Autoren, von denen ich mehrere Bücher habe.
Oder Themen, hast
oder du Themen? Oder Themen manchmal. Ich habe diese, ja, das versuche ich schon ein bisschen, sodass ich auch relativ gut weiß, wo in etwa ein Buch steht, was ich jetzt gerade suche.
Ich möchte nicht jetzt zu tief in die Buchsortiergeschichte einsteigen, aber ich kann dir sagen, ich hatte meine liebe Mühe mit einem großen Bücherregal. Ich habe mir gedacht, ich fange oben bei A an und höre unten bei Z auf. Dann habe ich mir das so eingeteilt. Dann hatte ich ganz viel mit M und viel mit S, aber gar nichts mit H. Dann stimmte das alles nicht mehr. Ich habe, glaube ich, 4 Tage gebraucht, bis ich alles, weißt du, untergebracht hatte, ohne dass unschöne Lücken entstanden. Und dann habe ich eben noch ganz viele Bücher mit H nachgekauft und die habe ich dann bei H nicht mehr untergekriegt. Dann musste ich eine neue Sektion H eröffnen, ganz woanders.
Habermas,
das heißt Murakami, was weiß ich was, diese ganzen Sachen.
Hesse. Ich verstehe, Hesse.
Und
hast du die nur gekauft, um das Haar zu haben, oder hast du sie dann auch gelesen?
Ich fand, das Haar sah irgendwie so schön aus. Das Haar ist schön. Ach toll. Ach Mensch, Iris, ich habe das Gefühl, das wird was mit uns beiden.
Ja, also das war jetzt ein schönes erstes Kennenlerngespräch. Und wenn
ich
du das Gefühl hast...
Ich würde dich gerne nochmal treffen. Kannst du mir ein Feedback geben nachher?
Ich gebe dir.
Du könntest dann einfach aufschreiben, was hat dir gut gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen.
Ja, was mir weniger gefällt. Ich habe da so eine Liste, die arbeiten wir dann gemeinsam
ab. Genau. Und dann müsstest du noch sagen, was du bei der Schamhaarfrisur gerne hast, weil das wird, glaube ich, auch in der Regel
jetzt wird das ganz stark auch wieder diskutiert. Ne?
Nein, es wird einfach vorher geklärt.
Es wird vorher geklärt.
Ja, weil wenn es dann nicht genauso ist, wie man es gerne hat, dann stellt man sich auch, also weißt du, da ist man nicht flexibel in dem Moment.
Ja, da möchte man auch niemanden haben, der sich spätestens dann erst erschrickt.
Genau.
Ja,
das wäre gut, wenn du vorher wüsstest, was bei mir Sache ist.
Huch.
Okay, ja gut, Mensch, dann...
Ja, dann kann ich jetzt endlich den Apfelmus essen, oder?
Dann kannst du jetzt Apfelmus und alles Mögliche essen. Die Waffeln packen wir dir ein. Hältst du dein Shirt nochmal hoch?
Das ist
wirklich die Überschrift des...
Das ist die Überschrift des Tages.
Des Tages für mich.
Ja, und für mich erst.
You are definitely worth it. Tschüss. Das war die großartige Iris Berben und ich bin so froh, ehrlich gesagt in diesem Fall, dass wir das ganze Jahr auf Platte sozusagen gespeichert haben und das kommt euch auch zugute, weil ihr habt natürlich die Möglichkeit, dieses Gespräch jederzeit nochmal anzuhören, könnt es natürlich aber auch tun mit allen anderen Gesprächen, die wir bisher geführt haben und das waren ja schon einige, Clemens.
Ach, Wahnsinn, wir gehen langsam auf die 50 zu, was die Folgenzahl angeht. Peter Maffay...
Angelo Kelly, Jeanette Biedermann, alles super gelaufen. Peter Maffay war da.
Lena war da.
Paulina Roginski, genau. Wobei bei Paulina muss ich ehrlich sagen, die willst du ja nicht hören, die willst du ja vor allem angucken. Also
ja, aber
beides
Zeug
natürlich.
Erzählen.
Ja, man kann sich ein Foto von ihr raussuchen irgendwie und währenddessen dann das Gespräch anhören. Wir hören uns wieder hoffentlich bald. Viele Grüße, die Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de